Also sie haben noch etwas, was ich weitergeben will, ein Wort an uns. Ich habe das Brötchen mitgebracht. Es könnte auch ein Stück Fleisch sein. Merci vielmals, Herr Renat. Vielleicht willst du mir das gut helfen, ich weiß es ein bisschen. Und wenn wir von Gott Nahrung bekommen, ausgeteilt, zum Beispiel von Andreas oder von Johann oder manchmal so sonst jemand, der ihm etwas zuspricht. Aber ich will vor allem auch die Sachen ansprechen, die wir jetzt schon gehört haben. Und zwar sind das wertvolle Schätze. Es ist nicht nur einfach ein Stück Brot. Vielleicht vergessen wir manchmal, wie wertvoll Brot ist. Gell, Elena? Nein, von Brot hatte ich nämlich jetzt gerade in der Schule. Wenn wir kein Brot haben, das ist wie ein Sinnbild von Hungersnot, Not, Leiden. Darum ist eure Bibel oft Symbol das Brot für das Leben, für die Nahrung, für dass wir wirklich alles bekommen von Gott. Also es steht für die ganze Versorgung. Also für jedes Bedürfnis, auch für jedes seelische Bedürfnis, für jeden Wunsch, für jedes Bedürfnis nach Freundschaft, Nähe. Es steht nicht nur einfach für Wissen. Also wo tun wir das Brot her? Wie wir es da in den Kopf hinein. Also das Brot steht jetzt, wenn ich von dem rede, nicht nur für mein Bauch hat jetzt genug, sondern du hast genug in allem. Wenn du das, was du empfängst, nimmst, und was du damit machst, bis mal ab. Wie das ist auch jetzt nicht gerade so weit. Also manchmal ist das, was Gott ausstellt, weich und vergeht auf der Zunge. Manchmal ist es ein bisschen verrosten, ist ein bisschen schwerer, ist eben Fleisch, ist Gemüse, ist ja gleich. Aber eigentlich, das, was er uns gibt, das ist das Beste. Geld ist gut für uns. Manchmal müssen wir mehr feiern, manchmal weniger, aber es gehört hier rein und nicht hier runter. Es gehört nicht hier in die Ohren und tut uns die Ohren verstopfen oder in unsere Hände, sondern es gehört in uns rein. Es gibt ganz viele Worte in der Bibel, wo Jesus sagt, das eine ist, wo wir in den Sinn kommen, ich in euch und ihr in mir. Also wir müssen ihn essen, ihn aufnehmen. Der Johann hat uns viel gelernt und ist da gewesen, hat uns herausgefordert. Der Andreas tut das, und er selber dran ist, an uns lehren und aufrichten, uns nähren. Wir müssen uns das echt bildlich vorstellen, treu austeilen. Machst du noch stehen? Ist doch noch nicht ganz fertig. Komm, du machst noch. Du darfst noch bis nehmen. Er macht es treu. Er backt das Brot nicht selber oder das Fleisch. Gott gibt es, es kommt von Gott. Aber er macht es treu. Und sagt, dass Jesus sagt zu seinen Leuten, wenn ihr mich aufnehmt, wenn ihr die aufnehmt, die ich geschickt habe, dann nehmt ihr mich auf. Also sie nehmen nicht nur einfach eine Person auf, sondern Jesus. Und wenn wir Jesus aufnehmen aus dem Auferstandenen, dann nehmen wir den Vater auf. Gibt es irgendetwas Besseres als das? Nein. Und ich möchte uns einfach ermutigen und ich möchte auch ein bisschen einen Befehl rausgeben im Sinne von Esset und verdauen es und nehmen es auf. Und lasst es nicht da oben liegen, weil es nicht hat. Und dann noch etwas. Jetzt kann man schnell etwas haben. Gott hat mir auch gesagt, wenn ihr nur das macht, mit dem Brot, oder mit dem Fleisch, ein Baby-Pitzchen. Sie einfach aus einem langen Hütchen, das Lötchen umlegen, Ja, was ist das schon? Ist es jetzt noch schön? Ist es jetzt noch fein? Es ist nicht so toll gewesen. Das passt mir auch nicht so. So. Ja, mit dem kann ich alles nicht mehr viel anfangen. Es verdröchnet. Wir verdrehen uns vielleicht auseinanderbeindeln, was wir gehört haben, und darüber diskutieren. Und auseinanderfötzeln. Ja, nein, ich möchte das nicht essen. Also unsere Achtung, unsere Wertschätzung zeigen wir in dem, dass wir es essen. Und in uns lassen wirken und anfangen leben. Wenn ich es so habe, kann ich es zwar auseinanderrupfen bis ins kleinste Teil. Ich kann es auseinandernehmen und das Mehl suchen und das Wasser, aber es nützt mir alles nichts. Oder nützt das irgendjemand etwas? Nützt das dir etwas gern? Also am Morgen, wenn man Hunger hat, braucht man zu essen, oder? Am Mittag und am Abend und jeden Tag. Und Gott hat uns wertvolles Nahrung gegeben. Da meine ich jetzt nicht nur Lehre, da meine ich, er selber hat sich uns gegeben. Und wie wir mit ihm umgehen, wie wir mit dem umgehen, das hat eine Wirkung, was bringt Frucht, heisst es. Wenn wir ihn aufnehmen und das aus uns umtragen und lassen wirken, dann stärkt es und dann bringt es Frucht. Ich muss nicht das Brot neben mir haben und selber jetzt das wollen sein, was da ist. Ich muss jetzt Brot ziehen, Also, ich lasse jetzt da, lass da.
Das ist vertrocknet.
Was soll ich sagen?
Genau, geben es doch durch und soll jeder ein bisschen nehmen, solange es hat. Das war schon das Bild, wo Jesus das Abendmahl hat eingesetzt hat. Dass man isst von ihm. Und er sagt, das ist mein Lieb. Nehmt das, esset das. Das ist etwas, was wir verinnerlichen. Das ist nicht das Gleiche wie etwas, was man nur sieht und anschaut. Wir sind ja letzten Samstag an dieser Eröffnung, es war nicht eine Eröffnungsfeier, sondern ein Fest im Land, im Gwatt. Fahre von euch waren auch. Das ist also ein Restaurant, wo sie gleichzeitig so ein betreutes Wohnen drinnen haben und dann so einen Tag der offenen Tür oder ein Lammfest gehabt. Und dann hat es also ein Kinderprogramm gegeben mit so einem Liedersinger. Der hat ein Lied gesungen, das heisst Krugeli, Muggeli, Welli, Hang, Wosch. Was? Das ist uralt, ja. Und hat er das gesungen mit den Kindern und dann haben das unsere Kinder eine CD gekauft und sind jetzt die ganze Woche gelaufen und die Lieder, die kennen wir jetzt schon alle auswendig. Heute Morgen, als sie am Morgentisch gehockt, die Elena und der Dan, haben sie das Lied gesungen, Krugeli, Muggeli. Und was haben sie mit dem Brot gemacht? Krugeli haben sie natürlich gemacht mit dem Brot. So schöne Teigkrugeli. Das ist eben das, oder? Man kann spielen mit dem Brot, man kann Krugeli machen. Und das ist es irgendwann nicht mehr so schön, oder? Das ist dann so Pappen und... Aber Gott hat uns sein Brot gegeben als Nahrung zum Essen, das uns stärkt von innen raus, dass wir sein Volk können sein, sein Lieb können sein. Wir haben uns ja die letzten paar Mal Gedanken gemacht über verschiedene Aspekte vom Reich von Gott. Wir haben über Bundesbeziehungen geredet. Wir können uns noch erinnern, Ruth, Naomi, der bekannte Vers aus Ruth 1, Vers 16, wo Naomi eigentlich ihre beiden Schwiegertöchter hat wollen heimschicken, wieder die moabitischen Töchter, nachdem dass ihre beiden Söhne gestorben sind und die beiden Frauen Witwe sind worden. Aber Ruth antwortete, verlang nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen, und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Gott, mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden. Der Herr soll mich strafen, wenn ich zulasse, dass irgendetwas anderes als der Tod uns trennt. Als Naomi sah, dass Ruth fest entschlossen war, mit ihr zu gehen, bedrängte sie sie nicht weiter. Das ist Bundesbeziehung, jetzt leben miteinander. Oder? Da, wo du bist, da bin ich auch. Da, wo du hergehst, gehe ich auch her. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Und nur der Tod wird uns trennen können. Das ist Bundesqualität. Spüren wir das? Das gibt es nicht nur in der Ehe, gell? Das gibt es nicht nur zwischen uns und Gott. Ein Bund. Wir können auch Bundesbeziehungen in der Gemeinde leben. Wir können füreinander da sein, wie eine grosse Familie, die füreinander sorgt, die miteinander unterwegs ist. Wir haben das Beispiel gesehen, auch das Negativbeispiel von Jonathan und von David, wo der Jonathan David dreimal so einen Bundesschluss gemacht hat und bekräftigt hat, und wir gehören zusammen und ich werde dich nie verlassen. Aber was nachher um das Praktische ist gegangen, ist der Jonathan nie mit dem David mitgegangen. Er ist letztendlich bei seinem Vater, beim Saul, geblieben und ist dort in einer Schlacht auf traurige Art und Weise umgekommen. Und hat vieles von dem, was Gott in sein Leben hineingelegt hat, an Berufung, ist nachher nicht zur Entfaltung gekommen. Wir haben in der Lebensschule auch die Geschichte von Elia und von Elisa angeschaut und ich möchte Ihnen heute Morgen vorlesen. Das ist im 2. Königsbuch, Kapitel 2, ab Vers 1. Für die, die mitlesen wollen. Als der Herr beschloss, Elia in einem Wirbelsturm in den Himmel zu holen, war dieser gerade zusammen mit Elisa von Gilgal aufgebrochen. Elia sagte zu Elisa: Bleib hier, denn der Herr hat mir befohlen, nach Bethel zu gehen. Doch Elisa antwortete: So wahr der Herr lebt und du selbst auch, ich werde dich nicht verlassen. Also gingen sie zusammen nach Bethel. Dort kamen die Prophetenschüler, die in Bethel lebten, zu Elisa und fragten ihn: Wusstest du, dass der Herr deinen Herrn heute von dir nehmen wird? Seid still, antwortete Elisa, ich weiß es. Da sagte Elia zu ihm: Elisa, bleib hier, denn der Herr hat mir befohlen, nach Jericho zu gehen. Doch Elisa antwortete abermals: So wahr der Herr lebt und du selbst auch, ich werde dich nicht verlassen. Als Jericho erreichten, kamen die Prophetenschüler, die in Jericho wohnten, zu Elisa und fragten ihn: Wusstest du, dass der Herr deinen Herrn heute von dir nehmen wird? Seid still, antwortete Elisa, ich weiß es. Da sagte Elia zu Elisa: Bleib hier, denn der Herr hat mir befohlen, zum Jordan zu gehen. Doch Elisa antwortete noch einmal: So wahr der Herr lebt und du selbst auch, ich werde dich nicht verlassen. Und sie wanderten zusammen weiter. 50 Männer von den Prophetenschülern gingen mit ihnen und beobachteten von Weitem, wie Elia und Elisa am Jordan stehen blieben. Elia faltete seinen Mantel zusammen und schlug damit aufs Wasser. Der Fluss teilte sich und die beiden schritten trockenen Fußes hinüber. Am anderen Ufer sagte Elia zu Elisa: Was kann ich noch für dich tun, bevor ich fortgenommen werde? Elisa antwortete: Setz mich als deinen rechtmäßigen Nachfolger ein. Oder wie es wörtlich heisst, gib mir eine doppelte Portion von deinem Segen. Oder von deiner Salbung. Diese Bitte ist schwer zu erfüllen, antwortete Elia. Wenn du sehen wirst, wie ich von dir fortgenommen werde, wird sie dir gewährt werden. Wenn du es jedoch nicht sehen wirst, wird sie dir nicht gewährt. Während sie weitergingen und miteinander redeten, erschien plötzlich ein Wagen aus Feuer am Himmel und Pferde aus Feuer und trennte sie. Und Elia wurde von einem Wirbelsturm in den Himmel getragen. Elisa sah es und rief: Mein Vater, du Streitwagen Israels und sein Lenker. Und als er sie nicht mehr sehen konnte, zerriss er seine Kleider in zwei Teile. Dann hob er Elias Mantel auf, der diesem entfallen war, und kehrte ans Jordanufer zurück. Auch er schlug mit dem Mantel auf das Wasser und rief: Wo ist der Herr, der Gott Elias? Da teilte sich der Fluss und Elisa durchquerte ihn. Als die Prophetenschüler aus Jericho das sahen, riefen sie: Der Geist Elias ruht jetzt auf Elisa. Und sie liefen ihm entgegen und warfen sich vor ihm nieder. Und da geht die Geschichte nachher noch weiter. Das ist eine von den ganz eindrücklichen Geschichten im Alten Testament. Ich liebe die Elisa-Geschichten, weil sie so viel, auch wenn sie im Alten Bund stattfinden, so viel vom Neuen Bund aufleuchten lassen, durchleuchten, so viel von diesen Reich Gottes Werten lassen, sichtbar machen. Und hier haben wir ein weiteres Beispiel, wie, ihr merkt, das ist eine Ähnlichkeit da drin, oder? Ruth, die sagt, da wo du hergehst, geh nicht her. Nur der Tod soll uns trennen. Und dann Elisa, das war ein Jünger, ein Schüler von Elia. Eben, sein Stift, könnte man sagen, sein Schüler, sein Lehrling, den er nachgenommen hat, den er begleitet hat, wo ihn begleitet hat. Und jetzt geht es wieder um, ja, dass die Nachfolge geregelt wird. Es ist ja vorher, hat Gott der Elia darauf vorbereitet und hat ihm gesagt, es ist die Zeit langsam nachher, Holder ruft einen Nachfolger, und er hat den Elisa berufen. Und jetzt, was darum geht, dass der Elia entrückt wird, im Himmel, von Gott weggenommen wird aus der Erde, das kommt übrigens so vor, also da sterben nicht alle Leute. Sie sind einfach weggenommen worden mit einem Wagen aus Feuer. Ross aus Feuer sind da dahergekommen und schwupps, ist der Elia weg gewesen. Und der Elisa, dass er der Nachfolger hätte können werden, hat es gewisse Eigenschaften von ihm gebraucht, die wir da drinnen sehen. Dreimal hat der Elia am Elisa gesagt: Bleib da. Das sind Prophetenschüler, das ist die Gegenwart von Gott. Da ist Offenbarung von Gott. Die haben das alles gewusst, was wird passieren, da die Prophetenschüler. Und der Lisa hat gesagt: Ich gehe nicht von dir weg. Ich bleibe bei dir. Und am Schluss, wo sie über den Jordan sind gegangen, hat er noch die Frechheit, könnte man fast sagen. Sagen: Und ich möchte doppelt Erbteil haben von dem, was du hast, die doppelte Salbung haben. Es ist hier nicht ganz wörtlich übersetzt. Unter in der Fußnote heisst es nachher: Der doppelte Anteil, lass mich den doppelten Teil deines Geistes erben. Und er heisst: Der doppelte Anteil gehörte dem erstgeborenen Sohn. Das war eine Regel im Alten Bund, dass der Erbteil vom Erstgeborenen doppelt so gross ist wie das Erbe vom Anderen. Das ist eine Anlehnung von dem Erbrecht. Und er drückt damit aus, dass er sich wie ein erstgeborener Sohn von Elia versteht. Darum ruft er nachher auch, wo er ihn sieht, im Himmel entrückt werden: Mein Vater, mein Vater. Die Beziehung, die der Elia mit dem Elisa hat, ist also eine Beziehung von einem Vater, von einem geistlichen Vater zu einem geistlichen Sohn. Und beide drücken das aus. Also insbesondere der Elisa drückt es aus, wenn er ihn als Vater anruft. Und er drückt es auch damit aus, dass er den doppelten Erbteil fordert, wo eben eigentlich am erstgeborenen Sohn zuspricht. Also ein Erbe, das ein Sohn kann antreten. Und ich denke, es ist ein Geheimnis. Hier geht es jetzt mehr um Leiterschaft. Das geht hier um ein geistliches Mandat, das man ererben kann, indem man Leben teilt mit dem Mandatsträger, der es jetzt hat. Und wenn wir dann ins Neue Testament hineinschauen, sehen wir bei Jesus eigentlich genau das gleiche Prinzip. Jesus hat nicht nur einen Sohn gerufen, sondern er hat 12 Söhne gerufen, 12 Jünger gerufen. Und mit diesen 12 Jüngern hat er nicht eine Bibelschule gemacht, sondern hat mit diesen 12 Männern Leben geteilt. Er hat sie gerufen, aus ihrem Alltag raus, aus ihren Berufen rauskommen, folgen mir nachher. Und hat von ihnen eigentlich gefordert, dass sie ein Opfer bringen, nämlich ihr angestammtes Umfeld, ihre angestammten Berufe, ihre angestammten Orte, wo sie drin wohnen, Häuser, Familien zu verlassen und ihm nachzufolgen, ihm zu vertrauen. Und es hat auch dort die Episoden gegeben, wo es nicht immer so einfach war, dem Jesus nachzufolgen. Gerade dort, wo er über das Brot gelehrt hat und das Erdeliebsige, das sie essen sollen, haben ihm die Leute wollen davonlaufen. Johannes 6. Da. Johannes 6, Vers 60, darauf hin sagten selbst einige seiner Jünger, das ist ungeheuerlich, wie kann man das glauben? Jesus wusste, dass seine Jünger sich über seine Worte aufregten, deshalb sagte er zu ihnen, nehmt ihr daran Anstoß. Was werdet ihr dann erst denken, wenn ihr den Menschensohn wieder in den Himmel zurückkehren seht? Es ist der Geist, der lebendig macht. Das Fleisch hat keine Macht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind Geist und Leben. Und dann ab Vers 66, von da an wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und folgten ihm nicht mehr nach. Da fragte Jesus die 12, werdet ihr auch weggehen? Simon Petrus antwortete, Herr, zu wem sollten wir gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Also auch die Jünger von Jesus waren herausgefordert, in einer ständigen Abhängigkeit von Jesus zu leben. Zu verlassen ihre Sicherheiten, zu verlassen ihre Gewohnheiten und sich auf das Abenteuer Glauben einzulassen. Ihm zu vertrauen. Ihm zu folgen. Und was das Verrückte ist, eben, Jesus hat mit ihnen nicht einfach ein Programm gehabt. Nicht gesagt, schaut, jetzt ist es so, jetzt habt ihr euch da eingeschrieben in die Schule bei mir, das ist wunderbar. Klasse ist jetzt voll, wir haben 12. Ich gebe euch jetzt den Stundenplan ab, am Montag werden wir nach Jericho gehen, werden dort den Blinden heilen, am Dienstag werden wir nach Jerusalem gehen, dort werden wir mit den Pharisäern und Schriftgelehrten ein bisschen fighten und am Mittwoch dann gehen wir dann nachher an See Genezareth und tun uns ein bisschen erholen, gehen ins Schiff und machen eine Fahrt dort, es kommt dann noch ein kleiner Sturm auf, aber ihr werdet dann sehen, wie wir mit dem dealen. Am Donnerstag haben wir ein bisschen frei und so weiter, oder? Und Jesus hat es nicht so gemacht, oder? Er hat keinen Stundenplan gegeben, sie haben nicht gewusst, was kommt. Sie sind einfach ihm nachgefolgt. Und in dem ihm nachfolgen, in dem sich auf ihn einlassen, haben sie erlebt, wie er ist, haben sie erlebt, was er macht, haben sie gehört, was er sagt, haben sie erlebt, wie er mit Kranken umgeht, wie er mit Dämonenbesessenen umgeht, wie er mit den Schriftgelehrten und den Pharisäern umgeht. Und haben gehört und haben gesehen und haben erlebt. Aber es ist nicht so nach unserem schweizerischen Schulmodell gegangen, oder? Mit Lehrplänen. Erstes Jahr machen wir das, im zweiten Jahr haben wir das Ziel und im dritten Jahr gibt es dann nachher die Matura-Prüfung. Und wenn ihr die erreicht habt, dann werdet ihr vom Heiligen Geist erfüllt werden und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Also, sie haben das nicht gewusst. Sie haben nicht gewusst, wie lange das die Schule geht. Hast du schon mal eine Schule angemeldet und hast nicht gewusst, wie lange das die geht? Ja, wenn du natürlich x-mal musst wiederholen, dann weisst du manchmal schon nicht so genau, wie lange es geht. Aber normalerweise, weisst du, wenn ich mich anmelde, da, dieser Berufsschule, die geht 4 Jahre, oder die Lehre, die geht 3 Jahre. Meine Bibelschule ist 4 Jahre gegangen, ich wusste, es fällt dann an, das hört dann auf. Und natürlich kann es mal vorkommen, dass man mal ein Jahr muss wiederholen oder so, dann geht es ein bisschen länger. Aber im Grunde genommen ist es doch klar, wie lange es geht. Und wo die Jünger Jesus nachgefolgt sind und sich in die Schule eingeschrieben haben, haben sie nicht gewusst, wie lange das geht. Ihre Vorstellungen waren sogar völlig anders als das, was Jesus gemacht hat. Wo Jesus erzählt hat, der von «Mein Reich ist nach». «Mein Reich steht unmittelbar bevor». Das Reich von Gott steht unmittelbar bevor. Haben wir letztes Mal darüber gehört. Oder? Das Himmelreich ist jetzt sichtbar geworden. Ist jetzt angebrochen. Mit mir schon verfügbar. Alles, was im Himmel ist, kann auf die Erde runterkommen. Wie im Himmel, so auf Erden, hat uns Jesus gelehrt zu beten. Dein Reich soll kommen. Dein Wille soll geschehen, wie es im Himmel schon ist, in vollkommener Weise hier auf der Erde. Das haben wir das letzte Mal predigt, oder? Hörst du es noch? Yes. Das ist ein wichtiges Prinzip, darum müssen wir wissen, was im Himmel ist, oder? Was ist im Himmel? Wie ist es im Himmel, dass wir beten können, dass es auch hier auf der Erde geschehen? Wo bin ich gewesen? Genau, wegen dem Königreich von Gott. Das sind nicht Vorstellungen, aber Jesus sagt von einem Königreich geredet, wo jetzt der kommt, wo jetzt der anbricht. Und Jesus hat darum im Matthäus-Evangelium ganz bewusst vom Himmelreich geredet. Wir haben gesehen, es waren verschiedene Begriffe. Andere Evangelisten brauchen den Begriff einfach Reich von Gott. Aber der Matthäus braucht ganz bewusst das Himmelreich von Gott. Und macht damit klar, es ist eben nicht ein irdisches Reich. Matthäus Evangelium ist nämlich besonders für die Juden geschrieben gewesen, weil die das nämlich falsch verstanden haben. Die Jünger haben es auch falsch verstanden. Sie haben gemeint, wenn Jesus von einem Königreich redet, wir haben gesagt, Basileia, Tuteu, griechisch, das ist ein Königreich. Das ist nicht einfach irgendein Reich, das ist das Königreich von Gott. Und wenn ein Jude versteht, Königreich, an was denkt er? Dann denkt er an David. Dann denkt er an Salomo. Denkt er, ja, genau. Dann, wo wir so einen mächtigen König hatten. Dann, wo wir so ein herrliches Königreich hatten. Wo sich ganz Israel vom Mittelmeer bis nach Mesopotamien erstreckt hat und vom Norden bis in Süden ab ans Rote Meer. Und wo unser König regiert hat und wo Herrlichkeit war. Und wo der Tempel ist gestanden und wo Reichtum ist da gewesen. Wo die Leute von allen Orten der Welt sind gekommen, den Reichtum bewundern vom Salomo. Das waren herrliche Zeiten gewesen, hä? Und jetzt hocken die blöden Römer da und wir sind so eine erbärmliche Provinz und haben nicht einmal mehr Autonomie. Sie sind nur noch ein römisches Protektorat, fremdbestimmt von so Heiden. Und jetzt kommt Jesus und erzählt, das Königreich von Gott ist nach. Halleluja! Und gell, ich darf den auf der rechten Seite sitzen von dir, und der andere hat gesagt, und ich auf der linken Seite, ich bin dann der Verteidigungsminister, und ich werde gerne der Steuereintreiber. Was haben sich die Jünger vorgestellt, wenn Jesus von dem Reich von Gott redet? Von dem Königreich von Gott redet? Sie haben sich ganz etwas Irdisches vorgestellt. Etwas Weltliches, sie haben gemeint, Jesus geht jetzt dann nach Jerusalem, reite auf einem weissen Ross ein, ziehe dort ein, werde als König eingesetzt, tue das Königreich von David wiederherstellen. Und das ist ja schliesslich gestanden in den Propheten. Der Messias wird ein Nachkommen von David sein. Der Messias wird das Königreich von David wieder aufrichten. Haben wir doch gelesen in der Bibel. Und jetzt ist es soweit, oder? Jetzt ist Jesus da. Und wir erkennen, du bist der Messias, du bist der Gesandte. Und jetzt wird das Königreich von Gott aufgerichtet und Jesus wird in Jerusalem der Thron bestiegen, wird als König ausgerufen werden und der römische Statthalter, den werden wir zum Teufel jagen. den werden wir fortjagen und wir werden das Reich von Israel wieder aufbauen. Und die ganze Aktion, wo Jesus nachher nicht auf einem Ross, aber immerhin auf einem Esel eingezogen ist in Jerusalem, ja, wir wissen, Jesus ist ein bisschen komischer, der ist immer so ein bisschen, hat so eine spezielle Demut. Oder auch dem, der uns da die Füße gewaschen hat und so. Es ist, er macht alles so ein bisschen anders, aber immerhin ist er auf einem Esel eingeritten, eingezogen nach Jerusalem und jetzt kann es dann losgehen. Und dort, nach dem Einzug in Jerusalem, war das Endergebnis, dass Jesus an dem Kreuz von Golgatha ist hingerichtet worden. Die ganzen Träume, die ganzen Ideen, die Vorstellungen, wie das werde sein, wenn das Königreich kommt, sind total zerstört worden. Am Boden vernichtet. Wie eine grosse Seifenplatte verplatzt alles, ist nicht so gewesen, wie sie sich vorgestellt haben. Die ganze Hoffnung dahin. Aber Jesus hat eben nicht von diesem Reich geredet, sondern hat von ganz einem anderen Reich geredet. Und als er auferstanden ist von den Toten und nochmal 40 Tage mit seinen Jüngern zusammen ist, was hat er gemacht? Letztes Mal gelesen. Er hat mit seinen Jüngern von diesem Himmelreich geredet. Er sagt, wisst ihr, es geht gar nicht um das Reich hier. Es geht um das Reich von Gott. Es geht um das Himmelreich von Gott, das auf die Erde aber soll kommen. Das hat nicht, das ist nicht begrenzt auf Israel. Das ist ein Reich, das die ganze Welt soll erfassen. Mein Geist soll auf alles Fleisch ausgossen werden. Ich habe mir das Volk errufen, wer erwählt, gerüft aus allen Völkern, Stämmen und Nationen, die wir werden preisen und wir werden arbeiten. Das ist der Anfang vom neuen Bund. Und das Geheimnis, dass wir da reinkommen, ist, Jesus nachzufolgen. Auch im Kleinen Jesus treu zu sein. Sich auf das Abenteuer einzulassen, nicht zu wissen, wie der Fahrplan aussieht. Und vor allem auch, dass sich das Ganze, wie wir uns das vielleicht vorstellen, wie wir Jesus wird in den Dienst führen, wie wir Jesus wird das Mandat geben, wie wir Jesus wird bevollmächtigen, dass das völlig anders könnte aussehen könnte, als du dir das vorstellst. Amen? Das ist so, ja. Und dass Jesus uns herausfordert, im Johannes 5, Vers 19, daraufhin erwiderte Jesus, ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun, er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut, und der Sohn wird noch weit Größeres tun. Ihr werdet staunen über das, was er tun wird. Jesus sagt, liebe, das Geheimnis ist, mein Geheimnis ist, ich mache nur das, was der Vater tut. Ich habe auch keinen Stundenplan. Ich habe auch nicht ein Programm. Jesus hat eine Ahnung gehabt, hat ein Wissen gehabt, Offenbarung gehabt, was seine Berufung ist, dass er wird sterben, dass er sein Leben wird hergeben. Aber er hat auch nicht einfach ausgefüllten Plan gehabt, oder? Nicht eine Word-Tabelle gehabt. Tag 1, Tag 2, Tag 3 und nachher sterbe ich dann und nachher bin ich dann 3 Tage im Totenreich und dann stehe ich dann wieder auf. Er hat um die Sachen gewusst, aber er war völlig abhängig vom Vater. Er hat nur das gemacht, was der Vater hat gesagt. Du hast nur das gesagt, was der Vater hat gehört zu sagen. Er ist in dieser Hinsicht vollkommen eben Repräsentant vom Vater gewesen. Er hat den Vater sichtbar gemacht. Wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Er hat keine eigene Mission gehabt. Und diese Abhängigkeit vom Vater, das war sein Geheimnis gewesen. Und Gott schenkt uns auf der irdischen Ebene eben solche Väter. So wie wir es gesehen haben bei Elia und bei Elisa. In dem Mass, wie sich der Elisa einfach auf den Elia hat eingelassen und einfach mit ihm gegangen ist, in dem Mass hat er nachher das gleiche Mandat bekommen. In dem Mass, wie sich Ruth der Noemi hat, auf Noemi hat eingelassen und einfach mit ihr gegangen ist, in dem Mass ist sie zur Segensträgerin und zur Erbin geworden, wo sie am Schluss im Stammbaum von Jesus wieder gefunden ist worden. Und ich möchte euch einfach ein Beispiel erzählen, nicht so aus meinem eigenen Leben, wie das für mich war, als ich das erste Mal nach Südafrika bin gegangen, den Franz besuchen. Es war ja so, dass ich mir schon eine längere Zeit eigentlich darüber Gedanken gemacht habe, ob der Franz für mich eben so ein geistlicher Vater könnte sein. Und das ist ja etwas, wo man, ja, wo man sehr viel Vertrauen braucht, wo man jemanden muss kennen. Ich habe ihn bis daher nur einfach an diesen Konferenzen erlebt. Wir haben es immer sehr gut gehabt, aber ich habe ihn eigentlich nicht so persönlich, nicht so gut gekannt, dass ich können sagen mal, ich sehe diesen Mann als meinen geistlichen Vater. Und darum habe ich ja dann im 2011 nach langem Ringen auch mit dem Leitungsteam zusammen mich durchgerungen, mal den Besuch nach Südafrika zu wagen und den Franz zu besuchen und ihn auch persönlicher lernen zu kennen, mit ihm zusammenzuleben. Und die Begegnung und das Zusammensein mit ihm, das ist zu einem Abenteuer geworden, was ich mir noch nicht ganz so vorgestellt habe. Das hat schon angefangen, wo ich mich gemeldet habe und gesagt habe, ich würde dich gerne mal besuchen und ihm Vorschläge gemacht habe oder einen Vorschlag gemacht habe, in welchem Zeitfenster dass das für mich möglich wäre. Ich habe alles genau geschaut, wie geht es mit den Ferien, wie geht es mit Gottesdiensten, mit der Allianz, was sie für Anlässe da, mit den Immobilien und so weiter, geschaut, dass ich mir das Zeitfenster frei behalte dort, habe ihm das geschrieben und gesagt, er soll doch bestätigen, ob das für ihn in Ordnung sei und so. Und dann ist nichts gekommen. Dann habe ich wieder geschrieben, dachte, er hat das Mail vielleicht nicht bekommen oder nicht gelesen und nachher ist immer noch nichts gekommen. Ich bin schon ein bisschen unleidig und ungeduldig geworden, weil die Zeit ist langsam näher gerückt. Hat ich glaube, nochmal ein Mail geschrieben. Und gesagt, ich sollte jetzt wissen, ich sollte den Flug jetzt endlich mal buchen. Und dann ist ein Mail zurückgekommen, das sei wunderbar, er freue sich, dass sie kommen, ich sei herzlich willkommen, aber die Zeitdauer, die ich angegeben habe, die sei nicht gebig. Es wäre besser, wenn ich 3 Wochen früher käme. Und ich so, ja, hallo, also ich meine, jetzt habe ich meinen ganzen Zeitplan anders gemacht, ich habe das jetzt nicht so denkt und ich habe Termine, die ich da schon abgemacht habe, die Zeit rein, wo ich jetzt alles müsste absagen, wieder auf verschieben und der Flug wäre auch schon gleich. Das ist notabene, wenn ich also dann, wo er das geschrieben hat, dann, wenn ich nachher hätte sollen kommen, wäre es dann 3 Wochen später gewesen. Und gerade oder nein, warte jetzt, stimmt nicht. Mo? Stimmt, 3 Wochen vorher, ja. Wir waren nämlich gerade drauf, in die Herbstferien zu gehen. Wir sind nämlich noch nach Spanien in die Herbstferien, das haben wir ja geplant. Und nachher habe ich in der Eile des Gefechts den Flug müssen buchen, noch schnell bevor wir in die Ferien sind gegangen, via Internet. Und weil es so pressiert hat, ist mir dort ein Schreibfehler passiert. Und ihr wisst vielleicht, wie das ist, wenn man auf E-Bookers sich anmeldet und dort irgendein Fehler drinnen passiert, das ist einfach nachher gebucht, oder, unter dem falsch geschriebenen Namen. Und das habe ich dann, als ich die Bestätigung geschickt habe, habe ich das zwar gerade gesehen und habe es sofort zurückgemeldet, das stimmt dann nicht. Aber dann ist das kompliziert gewesen. Und ich habe gesagt, ja, da müssen wir jetzt einfach den ganzen Flug annullieren und das entstehen Kosten und dann muss ich es neu buchen und dachte, nein. Auf jeden Fall sind wir dann am nächsten Tag auf Spanien in die Ferien gefahren. Ich habe mein Notebook eingepackt und dachte, wir haben dort sicher auch wireless. Und habe dann von Spanien aus den Flug gebucht. Ist dann alles wunderbar gegangen, es können umbuchen und so weiter. Es war kompliziert gewesen. Auf jeden Fall sind wir dann von der Ferien heimgekommen und ein paar Tage später war schon mein Flug nach Durban. Aber alles nicht so, wie wir uns das haben vorgestellt. Aber ich habe gewusst, also ich habe gespürt, ich lasse mich jetzt auf das ein. Ich habe nicht gewusst, ob mich jemand kommt abholen am Flughafen. Ich habe nicht gewusst, wo ich wieder wohnen zu dürfen. Ich habe nicht gewusst, es ist dann noch Konferenz Peter Maritzburg, wie ich dort herkomme. Ich habe nicht genau gewusst, wenn das die ist, ob der mich angemeldet hat. Ich habe einfach nichts gewusst. Ich bin zu Dörben an dem Flughafen angekommen und bin froh gewesen, dass der Franz ist dort gestanden und mich abholen. Und dann habe ich gedacht, so, und jetzt können wir dann zusammen hocken und dann tut er mir erklären, was machen wir am Montag, was machen wir am Dienstag, was machen wir am Mittwoch und am Donnerstag. Und dem war nicht so. Da sind wir zuerst einmal zusammengehockt, du hast nachgegessen und haben einfach Gemeinschaft gehabt und Austausch, das ist ja normal. Ich denke, das können wir ja morgen auch noch besprechen, was wir dann machen. Das pressiert ja nicht diesen Weg. Und nachher am nächsten Tag hat es schon gehämmert in der Küche draussen und der Franz war dran, die Blättchen von der Küche abzuspitzen. Und nachher, ich habe natürlich keine Überkleider und solche Sachen mitgenommen. Und der Franz hat gesagt, du kannst gerade helfen, da Blättchen rauszuspitzen. Es gibt eine neue Küche. Habe ich Blättchen rausgespitzt und da haben wir den ganzen Tag oder zwei Tage haben wir einfach dort Blättchen rausgespitzt. Wir sind von oben bis unten voll staubig gewesen, meine schönen Kleider sind alle ganz dreckig gewesen, die Schuhe. Ich sehe, da keine Rolle gespielt. Und nachher, irgendwann hat er mich gesehen, wir gehen heute Morgen an ein Meeting. Ah, schön, okay, komme ich mit an das Meeting. Hockst einfach in das Auto, du weißt nicht, wo du herfährst, du weißt nicht, wie lange das geht, du weißt nicht, was für ein Meeting das ist. Unterwegs frage ich natürlich schon, woher fahren wir jetzt eigentlich genau, und was sind das für Leute, und was mache ich dort? Und ich habe gemerkt, das hat mich einfach stressen. Und ich habe es nachher realisiert. Das hat der Franz extra gemacht. Es ist nicht einfach nur die südafrikanische, unorganisierte Kultur. So unorganisiert sind die nämlich gar nicht. Die sind zum Teil, also es ist recht europäisch, vieles, also es ist echt ähnlich als sie. Aber er hat wie eigentlich mich herausgefordert, eben mich auf ihn einzulassen und ihm zu vertrauen. Und ja, dann auch schon, eben so, in den ersten paar Tagen habe ich immer gebohrt und immer gefragt, und was machen wir denn, was könnten wir denn noch, was sind die Pläne, und was machen wir denn nächste Woche, wie kommen wir denn auf Peter Maritzburg, und wo schlafen ich dort? Und dann immer, das ist schon gut, weisst, ich schaue schon. Vertraue einfach, komm einfach mit mir, und ich bin einfach mit ihm gegangen. Und dort habe ich wie, mal vielleicht eine Art, wie ein erstes Mal erlebt, wie es auch den Jüngern bei Jesus muss gegangen sein, oder? Die einfach sich darauf einlassen und eigentlich nicht wissen, was sie genau erwartet. Und nicht wissen, was kommt jetzt für ein Programm. Und das Wissen, ich kann mich einfach entspannen, ich kann mir Franz anvertrauen, er schaut einfach. Als ich am Flughafen angekommen bin, wollte ich zu einem Geldautomat gehen und sagte, ich habe kein Geld, noch Südafrikaner, ich sollte noch Geld rauslassen. Dann hat der Franz gesagt, du brauchst kein Geld. Wir schauen für dich. Du kommst einfach mit uns und wir schauen für dich. Ja, das ist so ein bisschen so ungewohnt, oder wenn man so sich gewohnt ist, alles selber und unabhängig und selbstständig. Und so ist das die ganzen drei Wochen gegangen, wo ich bei dort war. Also ich glaube, so nach dem Schock vor der ersten Woche, wo ich es anfangen zu realisieren, wie das da läuft, habe ich mich nicht daran gewöhnt und habe es anfangen geniessen. Wisst ihr, wie schön das ist, wenn ihr mal einfach keine Verantwortung mehr habt? Wenn ihr euch keine Sorgen mehr müsst machen, was morgen ist. Wenn ihr nicht müsst Gedanken machen, wo essen wir denn, wer zahlt denn das? Wie kommen wir denn her? Wenn ihr einfach weisst, Papa schaut. Ja, ist mir ein bisschen so gegangen, wie vielleicht der Dan, jetzt ist er nicht mehr da, wo einfach sich keine Sorgen macht, was wir essen morgen, wo sich nicht Sorgen macht, darum, wie viel Geld das wir verdienen, oder wer jetzt denn zahlt, oder er weiss einfach, Papa schaut. Das war so eine wertvolle Erfahrung. Und ich habe ihm ja gesagt, Franz, weißt, ich komme einfach hierher, weil ich dich lernen kennen. Und weil ich herausfinden und herausspüren, ob du mein geistlicher Vater könntest sein. Und du musst herausfinden, ob ich dein geistlicher Sohn könnte sein. Wer hat das auf eine ganz, ganz praktische Art gemacht? Auf eine spannende Art. Und ich habe gemerkt, eben, es ist ein Geheimnis da drinnen. Und ja, natürlich auch, es waren natürlich auch ein paar Sachen gewesen, wo ich auch getestet war. Wo ich nicht immer nur so glorreich drinnen reagiert habe. Also, zum Beispiel mal ist ein Besuch gekommen. Und er hat mich diesen Besuch gefragt, bist du daher gekommen, für eine Konferenz zu gehen? Und ich wusste, dass die Konferenz ist, und ich wusste, wir werden an die Konferenz gehen, und habe ja gesagt. Franz ist nebendran gekommen. Er sagt, nein, er ist nicht hierher gekommen für eine Konferenz, gar ist hierher gekommen für mich. Das war so peinlich. Ich also dachte, er muss jetzt nicht allen immer alles erzählen. Aber es sind so die Feinheiten, wo ich gemerkt habe, ja. Und ich glaube, es ist etwas, wo Gott uns herausfordert, auch uns herausfordert. Wie lassen wir uns aufeinander ein? Wie leben wir Bundesbeziehungen? Wie vertrauen wir? Müssen wir alles immer zum Voraus wissen, dass wir uns darauf einlassen können? Oder können wir auch einfach sagen, da wo du bist, da bin ich auch. Ich glaube, das ist ein Geheimnis von Vaterschaft. Das ist ein Geheimnis von Sohnschaft. Da, wo du bist, da bin ich auch. Das, was nicht der Vater gesagt hat, das mache ich nicht. Und wir können es auf einer irdischen, auf einer menschlichen Ebene einüben. Auch wenn es dort natürlich nicht perfekt ist. Einmal war schon noch eine Frage, als er mir gesagt hat, du, am Samstag kann ich Golf spielen. Kommst du mit? Du kannst auch mit dem Johanna Beach. Nein, ich denke, also das ist jetzt ein Test. ich wirklich einfach bei allem einfach mit dem mitgehe, obwohl ich nicht Golf spielen kann und ich Golf absolut langweilig finde. Und ich natürlich ein Fan bin von Beach. Und dann habe ich gesagt, das ist gut, überlegen wir es noch. Und dann habe ich mir es überlegt. Und dann habe ich Franz aber gefragt, gesagt, du, wie ist es? Weißt du, ich habe begriffen, um was es geht. Ich will mit dir sein, will mit dir Zeit verbringen. Das ist für mich keine Frage. Ich komme auch mit, komm auf, wenn das gut ist. Aber der Johann, lernen zu kennen, oder besser lernen zu kennen, ist auch wertvoll. Und habe mich dann entschieden, die Zeit mit dem Johann zu verbringen, an der Beach. Aber ich habe mit dem Franz darüber geredet. Habe es nicht einfach gemacht. Habe ich einfach immer eine Antwort nur gegeben, sondern habe es mit ihm bewegt. Und er hat gesagt, ja, das ist gut. Bis gesegnet, ich bin dafür nachher das nächste Mal, wo ich auf Südafrika bin, mit dem Johann Golf spielen. Habe es immerhin einen ganzen Vormittag ausgehalten. Habe mich dann ausgeklinkt in der Mittagszeit und bin nachher, habe meine ausgedehnte Mittagszeit und mein Mittagessen genossen. Die anderen zwei sind schon wieder auf den Golfplatz gestresst. Also, die zwar nachher nicht mehr gefunden, das ist ein bisschen, ich habe gedacht, nachdem, dass ich den ganzen Vormittag auf dem Golfplatz rumgestolpert bin, ich weiß jetzt, wo was ist und wo die Bahnen durchgehen. Und wenn ich am Nachmittag, und bin dann extra noch das Plänchen geholt, um zu schauen, wo die Bahnen sind, und welche Reihenfolge das sind, auf welcher Bahn die sind, und dann bin ich dorthin und dachte, ich gehe suchen. Ich kann euch sagen, ich bin dort stumm auf dem Golfplatz umgekehrt und habe die zwei nie gefunden und bin ganz erschöpft und frustriert wieder zurück ins Restaurant, wo wir gewartet, bis sie fertig waren. Gut, soweit das wären meine Golferfahrungen gewesen. Wo ich also auch noch nachholen konnte. Dort sein, wo der Vater ist. Dort sein, wo der geistliche Vater ist. Nicht immer alles schon zum Voraus müssen zu wissen, sondern können sich auf das Abenteuer einzulassen von Lebensgemeinschaft.